Herzlich willkommen zum Podcast Einmal Burnout und zurück, dein Podcast für mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast, und zwar den lieben Lukas Klaschinski. Der Lukas ist Psychologe und euch wahrscheinlich aus einigen Podcasts schon bekannt, wie dem Podcast mit Stefanie Stahl, So bin ich eben, oder Jakobsweg. Ich freue mich unendlich, dass er heute hier ist und dass wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar das Thema Gefühle fühlen. Dazu hat der Lukas auch ein Buch geschrieben, was kürzlich sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Und ich glaube, aus dieser Folge kann jeder etwas mitnehmen, der so ein bisschen Probleme hat, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, seine eigenen Gefühle zu fühlen, der vielleicht gerne mal wegläuft oder Gefühle unterdrückt, wodurch auch oft Ängste entstehen können, Depressionen entstehen können, Panikattacken entstehen können. Darüber haben wir auch gesprochen, weil da kann ich selbst ein Lied von singen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Heute wartet auf euch in meinem Podcast mal wieder ein Interview, und heute habe ich einen Mann zu Gast. Das ist der liebe Lukas Klaschinski. Für die Podcast-Hörer unter euch, die ganz viele Podcasts hören, da wird wahrscheinlich der Lukas kein Fremder sein. Er macht ganz viele Podcasts. Ich glaube jetzt schon 3, wenn ich richtig liege, wo du selbst auch zu hören bist, vielleicht sogar noch mehr. Du hast auch eine Podcast-Firma, wo du andere Podcasts machst. Du bist Psychologe, du bist Spiegel-Bestseller-Autor, bist ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Vielleicht magst du mal ein bisschen was erstmal, bevor wir auf das neue Buch eingehen, was ich super cool finde, was, glaube ich, auch ganz viele der Hörer interessiert, ein bisschen was erzählen. Für die, die dich jetzt nicht kennen, wer bist du?
Ja, also, wow, du hast auf jeden Fall schon eine Menge genannt. Ich denke immer, bin ich das, wenn du das alles so beschreibst. Aber ja, Spiegel-Bestseller-Autor, das ist recht frisch, daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ich bin vor allem jemand, der das Leben gerne entdeckt, erfährt, viel ausprobiert, und das, was ich in der Psychologie höre und lese und die psychologischen Theorien, mit denen ich mich beschäftige, die möchte ich gerne erfahren, weil für mich findet das Leben in der Praxis statt und ich möchte gerne wissen, wie wirkt das auf mich, wie funktioniert das wirklich, was mache ich, um Veränderungen einzuleiten, all das. Und ich glaube, ich sehe das Leben in Teilen auch als großes Experiment, und das bringe ich dann wieder in meinen Arbeiten hervor.
Voll schön. Dein neues Buch, du hast gerade schon ganz kurz gesagt, Spiegel-Bestseller, Fühl dich ganz, fand ich besonders schön, weil es, da kannst du auch gleich mal selbst so ein bisschen was dazu erzählen, wie es zum Buch kam, weil es so ein bisschen darum geht, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können und dass wir Gefühle leben, auch die in Anführungsstrichen negativen, weil es oftmals, ja, so ein bisschen, was ich auch in meinem Burnout, in meiner Angststörung gelernt habe, ist so, jedes Gefühl ist wertvoll und jedes Gefühl darf gefühlt werden. Und was man oft macht, ist, wenn man Traurigkeit hat oder Angst oder auch Depression, das war bei mir auch total spannend, dann willst du es ja im ersten Moment weghaben. So, Depression ist ja ein Gefühl, wo du dir denkst, es soll weg. Mhm. Und je mehr du dann anfängst, mit diesem Gefühl zu streiten, desto mehr drängt sich das auf. Und das geht wirklich erst weg, wenn du es annimmst. Und das fand ich so krass spannend, weil das so ein bisschen gegen unseren Verstand oftmals geht. Weil die erste Reaktion ist halt, es soll weg. Ich laufe jetzt weg, ich will es nicht haben. Und ja, bitte?
100%. Also ich kann dir nur bei allem beipflichten. Einmal können wir uns angucken, wofür sind Gefühle denn da? Eigentlich sind sie dafür da, um uns Informationen zu vermitteln über die Situation im Hier und Jetzt oder über eine vergangene Situation. Manchmal klopfen ja auch Gefühle aus der Vergangenheit ein und wir wollen sie über Jahre nicht hören und sperren sie weg und machen ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben, dass sie eben nicht da sind. Und was passiert, wenn wir sie nicht hören? Dann müssen sie lauter und lauter klopfen oder sich andere Wege suchen, damit wir endlich mal still stehen bleiben und sagen, ah, okay, was ist da eigentlich für eine Information? Okay, und was will sie mir über meine jetzige Situation sagen? Oder eben passt dieses Gefühl zu der jetzigen Situation? Ist es vielleicht eine Information aus der Vergangenheit? Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute laufen davor weg. Und dafür sind Gefühle ja auch ein Stück weit da, ne? Die Angst ist dafür da, um uns zu warnen und zu sagen, Achtung, die Situation könnte gefährlich werden. Nur in unserer heutigen Zeit, in der wir leben, sind eben andere Sachen für unser System gefährlich, die nicht lebensbedrohlich sind. Angst hat häufig auf lebensbedrohliche Sachen hingewiesen und heute gibt es die gar nicht mehr so in der Form. Es hat sich gewandelt und deswegen glaube ich, braucht es einen neuen Umgang auch mit unseren Gefühlen oder wieder zurück zu einem alten Umgang, den wir schon mal hatten. Vielleicht das.
Ich finde es auch ganz spannend, weil oftmals ist es ja bei Angst so oder bei Panik, dass es natürlich so ein unangenehmes Gefühl ist, dass wir denken, wir würden sterben an
Ja.
diesem Gefühl. Und dann, glaube ich, kann die Erkenntnis schon mega hilfreich sein. An einem Gefühl stirbst du niemals, aber vielleicht an den Dingen, die du tust, um das Gefühl zu vermeiden. Und das fand ich so mega spannend, ne? Weil das ja oft so ist. Drogen am Ende ist oft so, ja, dass ich Drogen nehme, um ein Gefühl zu unterdrücken, dass ich schnell Auto fahre, um irgendwas zu unterdrücken, dass ich eine Essstörung entwickle, dass ich, da gibt es ja ganz viele Sachen, die dann eigentlich wirklich gefährlich in Anführungsstrichen sind, aber die Gefühle nicht. Und das finde ich halt so wichtig auch, sich das
Ja,
klar zu
total.
machen.
Das Gefühl ist immer nur ein Hinweis auf eine Situation und etwas, was uns verbindet oder trennt, wenn wir es nicht fühlen. Ne? Wir sind ja auch mit dem Leben eigentlich nicht in Verbindung, wenn wir die Gefühle nicht fühlen. Und ey, wir tun so viele Sachen, um nicht zu fühlen. Wir arbeiten wahnsinnig viel. Manche nutzen Sex als Gefühlsvermeidungsstrategie, Essen, Shopping, Substanzen von Alkohol, Nikotin, anderen Drogen. Das ist ein Wahnsinn, wie wir uns wegbeamen aus dieser Welt. Und manche davon sind akzeptierter, wie die Arbeit. Und dann klatschen alle in die Hände und sagen, du bist so wahnsinnig produktiv. Und andere davon sind nicht so akzeptiert, wie zum Beispiel Heroin am Cottbusser Tor, wenn sich irgendjemand was in die Adern jagt. Ne? Aber häufig zielt es auf das Gleiche hinaus, dass wir etwas in unserem Leben nicht sehen wollen und nicht fühlen wollen. Und manchmal ist es auch nur dieses Gefühl der Langeweile, was viele nicht mehr aushalten, dieses Gefühl von Ruhe und Stillstand und mal nicht produktiv sein, sondern einfach nur sein.
Aber woher kommt das? Hast du darauf eine Antwort gefunden? Also woher kommt das, dass wir das so verlernt haben am Ende?
Ja, also unser Gehirn nimmt ja dankend an, was es für Beschäftigungsmöglichkeiten heute gibt. Wir sind ja eigentlich immer, dass unser ganzes Leben damit beschäftigt, ein angenehmes Gefühl zu erzeugen. Irgendwas machen wir, damit wir irgendwie ein geiles Gefühl haben, essen ein Stück Kuchen, machen das und das. Und die technischen Möglichkeiten sind heute so weit, dass wir uns immer beschäftigen können. Auf Insta können wir uns immer einen kleinen Dopamin-Kick holen, auf WhatsApp, auf anderen Telekommunikationsmöglichkeiten gibt es immer so ein kleines Fast-Food-Snackchen für unser Gehirn, ne? Und das nutzen wir und dann sind wir die ganze Zeit beschäftigt und beschäftigt und dann fühlt sich der normale Ruhezustand irgendwann unangenehm an, weil wir könnten ja eigentlich uns Dopamin reinkicken. Und daran liegt das. Und aber auch, wenn wir die ganze Zeit nicht fühlen, dann staut sich ja etwas an, ne? Und das wird unangenehmer und unangenehmer, bis es fast nicht mehr auszuhalten ist. Und dann brauche ich diese ständige Beschäftigung, um dieses Unangenehme, was sich angestaut hat, eben auch nicht haben zu müssen in meinem Leben.
Ich habe auch in meinem eigenen Buch geschrieben, es erinnert mich gerade so ein bisschen daran, es ist oft dieses kurzfristige Denken und dieses kurzfristige Handeln so. Also, dass wir einfach viel tun, um kurzfristig glücklich zu sein und langfristig unglücklich. Und eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Also, wir müssten ja eigentlich kurz mal was Unangenehmes aushalten, um dann langfristig glücklich zu sein. Und halt, wenn man halt immer sofort nur nach dem schnellen, wie hast du es genannt, nach dem schnellen Dope, irgendwas machen, ne? Und langfristig gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, das ist einfach ein Riesenproblem.
Ja, also klar, unser Gehirn will immer jetzt und gleich, ne, und Bedürfnisaufschub. Das ist was, was wir natürlich auch lernen, aber auch verlernen, wenn wir immer jedes Mal an unser Handy greifen, wenn wir an der Kasse stehen und denken, oh, 3 Sekunden Pause, ich muss mal bei Insta gucken, ob ich die Welt verpasst habe, ne? Oder wie man es auch immer für sich macht. Das ist was ganz Natürliches, wenn wir uns unserem Gehirn hingeben würden, was es will, weil unsere Welt ist ja nicht mehr so wie die Welt von vor 10.000 Jahren. Unser evolutionäres System, was sich über diese Jahrtausende gebildet hat, passt sich nicht so schnell an wie unsere kulturelle Entwicklung, wo es auf einmal alles gibt. Es gibt Nahrungsmittel, die industrialisiert hergestellt werden. Und wenn wir einfach sagen würden, oh, wir essen nur, was jetzt gerade schmeckt, dann würden wir versinken in irgendeiner Pommesbude und uns mit Fett einschmieren da. Aber das ist, weil unser Gehirn noch darauf programmiert ist, Fett ist eher Mangelware, isst davon so viel wie möglich, damit ja, damit du versorgt bist, ne? Und das stimmt ja heute nicht mehr. Und genauso mit dem, hey, früher gab es ganz, ganz wenig Sachen, die unsere Aufmerksamkeit gebraucht haben in der Form. Und die waren dann sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir in unserer Welt heute werden einfach überstimuliert. Und das machen sich auch viele Algorithmen zunutze, ne? Das ist ja ganz klar. Alle wollen Cash verdienen und dann baue ich den Algorithmus so, dass er genau auf unsere Hirnstruktur anschlägt.
Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, du hast auch Kinder, oder?
Ja, genau, eine Tochter, die ist 6.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe auch Kinder. Zwei, also mein Sohn, der ist 5, meine Tochter ist 8 Monate und mein Sohn, das ist auch mit diesem Bedürfnis aufschieben bei Kindern, ja, auch so geil zu sehen. Und ich finde, man kann das auch als Erwachsener einfach trotzdem noch so gut nachvollziehen, ja, weil wir wollten jetzt zum Beispiel über Ostern ins Legoland und dann ist halt so schwer für ihn zu verstehen, dass es nicht sofort geht, ja, dass wir jetzt nicht sofort. Dass das Bedürfnis jetzt nicht sofort in diesem Moment erfüllt wird. Und das ist auch ganz spannend, ne? Wie wir es dann Kindern ja doch irgendwie immer versuchen, dann zu erklären, aber selbst fällt es uns halt auch so schwer im Alltag.
Ja, unbedingt. Und je besser wir mit dem Gefühl zum Beispiel von Langeweile umgehen können, desto besser können wir den Raum kreieren für unsere Kinder, damit auch umzugehen. Ich habe ganz lange damit das größte Problem gehabt und dachte, ich müsste immer beschäftigt sein mit meiner Tochter. Wir müssen jetzt ins Schwimmbad fahren, dann gehen wir danach auf einen krassen Abenteuerspielplatz, dann müssen wir dahin fahren zu Freunden, um die zu besuchen, dann müssen wir Fahrrad fahren, Inliner fahren und wir waren die ganze Zeit irgendwie am Rödeln, bis ich für mich mehr und mehr auch die Langeweile akzeptieren konnte und die Räume, wo nichts stattfindet, wo etwas Neues stattfindet, womit man gar nicht rechnet oder was man gar nicht geplant hat, aber was nie stattgefunden hätte, wenn man den Raum nicht geöffnet hätte. Und manchmal sind es nur kleine Gespräche, wenn wir zu Hause auf der Couch liegen, worüber sie gerade nachdenkt. Manchmal ist es auch gar nichts, was passiert, weil ich einschlafe oder sie einschläft, aber diesen Raum braucht es auch und das meine ich eben, das dürfen wir wieder mehr in unserem Leben integrieren und ablenkungsfrei miteinander und mit uns sein. Und das fällt verdammt schwer.
So wichtig. Und also ich habe dazu auch mal sowas Cooles gelesen, auch von irgendeinem Erziehungsratgeber, der auch gesagt hat, Langeweile ist auch für Kinder voll wichtig, weil wenn sich Kinder langweilen, da entfalten sich halt oft Talente. Also weil die dann anfangen zu überlegen, was könnte ich denn jetzt tun? Und dann würden die halt oft anfangen, zum Beispiel ein Künstler vielleicht später hat dann angefangen zu malen. Jemand, der halt irgendwie in die Handwerkrichtung geht, hat vielleicht angefangen zu basteln. In dieser Zeit, wo halt er erstmal auf sich selber gestellt ist und erstmal ein bisschen nachdenken kann, was könnte ich denn jetzt machen? So, das fand ich auch total spannend, dass es einfach wichtig ist, diesen Raum zu geben, wie du es gerade gesagt hast.
100%. Also was passiert denn, wenn von außen nichts kommt? Dann müssen wir uns nach innen wenden und gucken, was kommen denn da von innen für Impulse? Und diesen Impulsen können wir dann folgen. Warum fallen uns denn die besten Sachen ein, wenn wir unter der Dusche sind oder auf dem Fahrrad oder auf diesem Gebirgspass, weil nicht so viel von außen kommt und wir endlich mal Zeit haben, in uns reinzuhören? Und das ist nur eine Sache, warum das wichtig ist. Die anderen Sachen sind, ne, weil wir Informationen verarbeiten, überhaupt Erinnerungen aufbauen, tiefer lernen in dem Moment, wo es Stille im Außen gibt, weil unser Gehirn muss das ja auch prozessieren und das machen wir eben nicht nur im Schlaf, sondern auch eben in solchen Langeweilephasen. Aber Langeweile ist so negativ konnotiert, finde ich damit. Man könnte es auch Ruhephasen nennen, irgendwie Pausen, Lebenspausen, wie man es nennen mag, ne? Langeweile hat schon so einen negativen Beigeschmack, oder?
Total. Und ich bin auch immer, also kurz vor meinem Burnout, fand ich es halt furchtbar, Langeweile zu haben. Also es war echt so ein Endgegnergefühl auch, was ich nie, wo wir beim Thema sind, nie gefühlt habe, sondern immer schnell noch einen Termin und noch eine Freizeitaktivität hier und da, weil ich einfach, wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin mal alleine mit mir selbst, kommen da vielleicht so Gefühle hoch, ja, und so Sachen, wo ich dann doch mal ein bisschen eher gemerkt hätte, dass mein Leben so in die falsche Richtung läuft. Und ich glaube, man muss das auch erstmal wieder lernen, sich zu langweilen und dass das halt auch mega Bock machen kann. Also ich bin halt danach meinem Burnout wirklich allein, als ich noch keine Kinder hatte, allein ins Café gegangen und saß da. Und das war für mich so cool. Ich hatte das noch nie vorher gemacht. Ja, ich musste irgendwie 35 Jahre war das damals, war ich alt werden, um da mal alleine zu sitzen. Ich bin vorher gar nicht auf die Idee gekommen. Und das finde ich halt auch so krass, dass diese Zeit mit sich alleine, um Gefühle zu fühlen, um ja, sich überhaupt selber mal besser kennenzulernen, dass das immens wichtig ist und dass das eigentlich was total Cooles ist. Langeweile zu haben, gerade wenn man auch Kinder hat und so, finde ich. Also jetzt fände ich es voll cool.
Ja, es passiert ja immer was, wenn man Kinder hat, ne?
Ja.
Also ich habe es gerade erst erfahren, ich war in Norwegen und ich war da so Splitboarden. Das ist so, wenn man ein Snowboard auseinander nimmt, dann nimmt man so als Skier und wandert den Berg hoch, dann klickt man das oben wieder zusammen und wir waren segeln. Und das größte Dorf, wo die Leute schon mit geschwollener Brust gesagt haben, ja, wir haben richtig viele Einwohner, es war 350 Kilometer hinterm nördlichen Polarkreis. Das war 60 Leute stark, ne? Also 60 Leute haben da gewohnt. Wahrscheinlich hatten alle schon was miteinander. Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, wie krass die Stille in mich eingezogen ist wieder mal. Und wie groß eigentlich das Geschenk und der Raum ist, wenn das erstmal passiert. Und die ersten ein, zwei Tage war es so ein bisschen so, als ob ich auf Entzug bin, weil ich auch immer mal wieder harte Arbeitsphasen habe. Aber wenn dieser Entzug, dieser Dopaminentzug, den wir durchlaufen, erstmal durchgestanden ist, dann A, verlieren wir dieses Interesse an, jetzt muss ständig immer was passieren. Und es ist so, als ob wir das erste Mal mit unserem Gehirn, mit jeder Pore von uns so richtig tief einatmen. So. Und die Welt in uns aufnehmen und alles das, was in uns ist, einen Raum hat. Es ist so, als ob wir in eine innere, größere Wohnung ziehen. Und ich glaube, das ist das Geschenk, was wir da erhalten.
Gibt auch so ein Zitat, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Stille ist nicht leer, sie ist voller Antworten. Finde ich auch mega schön.
Ja,
Und
das stimmt.
ja, ist auf jeden Fall so. Und ich glaube auch, Langeweile ist nicht leer. Dein Buch heißt ja Fühl dich ganz. Und ich finde es total spannend, wie es zu dem Buch gekommen ist. Vielleicht magst du da uns nochmal so ein bisschen so mitnehmen, weil ich fand auch die ersten Seiten irgendwie total spannend. Ich liebe das halt immer, wenn so persönliche Geschichten verpackt werden und wenn da einfach noch so ein bisschen, ja, bisschen mehr dahinter steht. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen. Für die,
Ja.
die es noch nicht gelesen haben. Oder auch für die, die es gelesen haben.
Ja, ich war in Südafrika und ich hatte manchmal das Ding in der Vergangenheit und vielleicht, ich habe es noch nicht ganz ausgeschliffen, dass ich mein Leben so ein bisschen aufgeschoben habe, ne? Dass ich viel Stress im Alltag hatte und dann gesagt habe, in Südafrika mache ich all das so, worauf ich total Bock habe und ich bin ein krasser Sportfreak. Surfen, Wakeboarden, Skaten, Kiten. Da bin ich nicht ganz so gut drin, darum habe ich mir einen Lehrer genommen und gesagt, ich gehe mal wieder kiten. Wir waren an einem der Weltklasse-Kitespots, da ist richtig Wellengang und auch super viel Welle, also super viel Wind. Und ich hatte schon ganz schön Bammel an dem Tag, aber der Kite-Lehrer meinte, fahr mal raus, komm wieder rein. Das habe ich ein paar Mal gemacht und das ging auch ganz gut. Bin klargekommen mit diesem großen Drachen, der da am Himmel war. Und irgendwann ist der Drachen dann abgestürzt, was völlig normal ist beim Kiten. Ich war so voller Adrenalin. Ich war aufgepumpt, dass ich dem Kite-Lehrer gesagt habe, der hatte den nämlich in der Hand, der hat den aufgehoben, lass ihn wieder durchstarten. Und dann hat er den Drachen losgelassen und in dem Moment ist er einfach hoch in den Himmel geballert und ist so ein Looping geflogen und hat mich mitgerissen. So. Was ich nämlich nicht gesehen habe, war, dass die Leinen verknotet waren, also verdreht waren. Und in dem Moment hatte ich keine Kontrolle mehr und konnte den Kite nicht mehr steuern. Der hat mich also wie so ein Riese an der Zwille einfach in die Luft geschossen. Und im nächsten Moment spüre ich dieses tiefe Gefühl der Ohnmacht, als ich gemerkt habe, ich habe gar keine Kontrolle. Der Wind ist so stark, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin 10 Meter über dem Strand und weiß, das ist zu hoch. Ich werde in dem Moment sterben. Und es war einfach das, so ein Gefühl von Überraschung. Wow, wir rechnen ja mal damit, dass das Leben unendlich ist, ne? Dass wir so irgendwie ewig so weitermachen und dass der Tod uns nicht betrifft. Aber da war es so, okay, krass, mein Leben ist jetzt zu Ende. Und ich war dankbar dafür, dass ich dieses Leben führen durfte und gleichzeitig unendlich traurig, dass ich nicht noch länger Vater sein darf und meine Tochter auf ihrem Lebensweg begleiten darf. Und in dem Moment ging es auch schon wieder runter. Und wer schon mal ausgenockt wurde, der weiß, es kommt immer der Blitz und dann kommt das Schwarze. Und so war es auch. Der Blitz kam. Alles war für einen ganz kurzen Moment weiß und dann war alles unendlich dunkel. Und ich bin wieder aufgewacht und hatte so einen tiefen, pochenden Schmerz im Nacken, habe Füße um mich rum gesehen und der Krankenwagen hat mich abgeholt und im Krankenwagen kamen mir einfach die Tränen der Dankbarkeit, die Tränen von den ganzen Gefühlen, die einfach abgeflossen sind. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich eigentlich anders gemacht, wenn ich an dem Tag in Südafrika gestorben wäre? Und meine Antwort, die war schon lange auf dem Tablett, aber dieses Mal gab es kein Zurück mehr, weil ich hatte mein Leben auf Abstand zu meinen Gefühlen gelebt, immer wie hinter einer Milchglasscheibe. Und ich wusste, dem will ich mich stellen.
Ja, voll, voll krass. Krasses Erlebnis, natürlich auch krass, das so zu hören. Was ich halt sehr gut selber kenne und was ich auch weiß, was die Hörer kennen, ist diese Angst vor dem Tod. Und gerade Menschen, die mit Angststörungen zu tun haben, ich glaube, du kennst dich ja auch in die Richtung aus, auch aus dem Podcast mit Stefanie Stahl, ist ja das oft ein Riesenthema, diese Angst vor dem Tod. Und ich glaube, hat ja auch was mit Kontrollverlust am Ende zu tun. Und in meinem Mitgliederbereich war vor ein paar Wochen die Franka Cerutti zu Gast und die hat auch über Ängste gesprochen und ich fand das so krass, weil sie dann irgendwie auf eine Frage gesagt hat, ja, du wirst sterben, du stirbst irgendwann. So, dein Partner stirbt irgendwann, deine Kinder sterben irgendwann. Das ist halt ein Fakt. So, also wir können das nicht verhindern. Egal wie Angst du hast vor dem Tod, du kannst halt nicht verhindern, dass du stirbst. Und es ist natürlich für Menschen mit einer Angststörung erstmal so krass, ja. Erstmal so, oh Gott, aber ich finde, da liegt dann auch trotzdem so eine Erleichterung drin, oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieses, okay, ich kann es nicht ändern, ich muss es akzeptieren. Das ist halt das Erste so und es geht uns allen so. Es wäre halt auch schlimm, wenn du sterben würdest oder wenn alle anderen sterben würden, nur du nicht. Das wäre eigentlich der Super-GAU, finde ich. Also, das finde ich noch viel schlimmer. Also, sich damit, glaube ich, erstens mal auseinanderzusetzen und, wie du es dann gemacht hast, zu sagen: Okay, wäre es dann nicht cool, wenn ich die Zeit, die ich habe, noch richtig nutze? So. Und
Ja.
was hast du dann, ja, wie hast du sie dann genutzt? Oder wie kam es dann auch zur Buchidee? Also, wie bist du dann auf den Weg gekommen, dass das, was in dem Buch steht, wichtig ist? Ist und nach draußen sollte.
Ich habe mich als erstes mal auf die eigene Reise begeben und ich habe geguckt, welches therapeutische Tool, weil ich bin ja als Psychologe auch immer auf meinem eigenen Weg und ich glaube, als Psychologe, als Psychologin schaut man auch immer mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, in die eigenen dunklen Räume. Halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Daraus ist jedenfalls das Buch entstanden. Geguckt, was ist denn die Therapietechnik, die ich für besonders hilfreich und sinnvoll handle? Und bei mir ist die Acceptance- und Commitment-Therapie. Ich bin aber auch nicht so einer, der sagt so, oh, nur das eine hilft und nur das eine gilt und du musst so ein Dogmatiker sein in der einen Richtung, sondern ich bin immer dafür, verschiedenste Sachen zu kombinieren und zu schauen, was sind die Werkzeuge, die sich ein Mensch rausnehmen kann und was hilft dem Individuum ganz besonders. Und für mich ist es eben die ACT, weil sie das Beste aus jahrtausendealter fernöstlicher Tradition, Meditation und Achtsamkeit kombiniert mit sehr neuen verhaltenstherapeutischen Methoden. Und manchmal erwarten wir, dass sich so ein roter Schalter umlegt, wenn wir eine Sache verstanden haben und dann müsste sich alles ändern. Aber man muss die Sachen ausprobieren und immer wieder in kleinen Schritten ins Leben integrieren. Weil sonst ist es so ein bisschen so, als ob man ein Buch über Eiskunst laufen liest und denkt so, okay, habe ich alles verstanden und dann das erstmal auf die Fläche geht und merkt so, fuck, ich kann nicht Eis laufen, obwohl ich dieses Buch gelesen habe. Und so ist es ein bisschen wie mit psychologischen Sachbüchern lesen, ne? Das machen wir ganz häufig, dass wir denken so, ah, okay, habe ich gelesen, danke schön, jetzt habe ich das Leben ausgedribbelt, aber so funktioniert es nicht. Ich muss in ganz vielen kleinen Momenten A, meine Vergangenheit aufarbeiten und das habe ich gemacht und dazu lade ich auch immer ein, wenn man bestimmte Gefühle hat, mit denen man ein besonderes Thema hat, wenn die entweder sehr häufig auftauchen oder nie da sind, mal in die Vergangenheit zurückreisen und zu gucken, was gab es denn da für Schrauben in meinem Leben? Und ich hatte auf jeden Fall ein großes Thema mit meiner Verletzlichkeit, also mit meiner Angst, mit meiner Traurigkeit, aber auch mit meiner Scham, das waren alles Sachen, die ich auf gar keinen Fall haben wollte. Und ich bin dann immer eher wütend geworden. Und das ist was, was ich bei Männern häufiger erlebe als bei Frauen, dass sie das wegsperren aufgrund von Sozialisierungserfahrungen und manchmal aber auch, weil sie bestimmte Dinge in ihrer Kindheit erlebt haben. So war es zumindest bei mir. Also ich würde sagen, beides hat eine Rolle gespielt, Sozialisierung und Kindheitserfahrung. Also ich meine, das geht ja Hand in Hand, gesellschaftliche Sozialisierung meinte ich damit. Ja, und dann habe ich in ganz kleinen Schritten angefangen, das aufzuarbeiten. Und der erste Weg zurück zum Gefühl ist eigentlich immer über den Körper, mal einzuchecken. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mal in therapeutischer Behandlung warst, aber ja. die Psychologinnen fragen ja ganz häufig, ne, wie geht's dir gerade? Und man denkt sich so, oh, geh mir nicht auf den Sack mit der Frage schon wieder. Bitte, habe ich dir auch beim letzten Mal schon erzählt, beschissen geht's mir, oder? Aber wir checken ganz selten wirklich ein, wenn wir die Frage bekommen, wie geht's mir gerade? Und das heißt eigentlich für mich, mal kurz wirklich die Augen zuzumachen, zu gucken, was gibt es da gerade für Erregung in mir? Alle Gefühle zeigen sich häufig immer auf körperlicher Erregung, als körperliche Erregung. Und das einfach mal nachzuspüren, was ist da gerade? Das ist so der erste wichtige Schritt, innezuhalten.
Alles total wichtig, würde ich alle nochmal zurück und nochmal anhören, die jetzt gerade zuhören, weil es so wichtig ist. Und ich fand es auch voll spannend, gerade Menschen mit Ängsten, wenn ich dann erzähle, wie ich das gemacht habe, wie ich aus der Angststörung rausgekommen bin. Und ich erzähle dann immer, Gefühle zu fühlen und nicht zu denken, weil das total der Unterschied macht, weil viele, und so ging es mir dann damals auch, ich habe auch immer gesagt, ja, aber wie soll ich denn die Angst fühlen? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich steigere mich dann da rein oder das funktioniert irgendwie nicht. Und bis ich da mal so ein bisschen auf den Trichter gekommen bin, auch mit meiner Therapeutin, wie du es gerade gesagt hast, sich mal hinsetzen und zu gucken, wo fühle ich denn die Angst im Körper? So, und dann diese Angst zu lokalisieren und mich hinzusetzen und dieses Gefühl zu fühlen, ohne, und das ist dann, wo das Denken reinkommt, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und was ist das? Und was ist hier? Und was ist wenn? Und was ist wenn? Das macht ja dann der Verstand. Und ganz oft bei Panikattacken höre ich dann so, ja, aber du kannst ja während der Angst nicht denken oder du kannst ja während der Panik nicht denken. Doch, das ist ja das Problem. Du denkst ja während so einer Panikattacke die ganze Zeit, oh Gott, kriege ich jetzt einen Herzinfarkt? Oh Gott, und jetzt schwitze ich auch noch, jetzt wird mir auch noch schwindelig. Und jetzt, was denken denn die anderen? Und wenn ich jetzt umkippe, also eigentlich ist es ja total, du denkst ja die ganze Zeit und denkst dich immer mehr in diese Angst hinein und fühlst es gar nicht so richtig. Weißt du, wie ich meine?
Also eine Panikstörung kann man eigentlich oder eine Panikattacke kann man eigentlich damit vergleichen, dass ein kleines Äffchen im Urwald unterwegs ist und sich kurz erschreckt und dann schon auf der Flucht ist und sich von Gedanke Liane zu Liane hangelt und immer schneller, bis er irgendwann nicht mehr kann und super, super erschöpft ist und einfach nur noch so da liegt. Weil das passiert ja eigentlich in der Panikattacke, dass wir uns eine sorgenvolle Gedanken machen und den nicht zu Ende denken. Und beziehungsweise dann immer gleich, weil der so schlimm ist und dieses kurze aufkommende Gefühl so unerträglich scheint, dass wir schon zum nächsten rüberhopsen und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und so ist das, als ob wir immer einen Grad mehr aufdrehen an unserem Kochtopf, bis irgendwann der Deckel abspringt und die Panik völlig ausbricht und wir wie gelähmt davon auch teilweise sind und uns nicht mehr bewegen können. Und wir machen eben genau das, wir gehen weiter in unseren Kopf rein und eben nicht zum Gefühl und gucken. Und das ist die zweite Komponente von Gefühlsbereitschaft, wie ich es nenne, die Antidose gegen eigentlich ganz viele psychische Leiden. Kann ich das, was da gerade in mir vorgeht, nicht nur wahrnehmen, sondern auch erstmal so akzeptieren, wie es ist, ohne es verändern zu müssen? Kann ich dieses Kribbeln der Angst, dieses Drücken auf der Schulter, diese Enge in der Brust, diese Enge in der Hals, im Hals einfach mal wahrnehmen, ohne sie verändern zu müssen? Und das kann ein Weg raus sein. Nicht, es ist nicht der einzige, aber es kann ein Weg vor allem auch der Linderung sein, dass ich zurück zum Gefühl komme.
Total wichtig. Und oftmals wird das eben verwechselt. Und ich glaube, das ist halt ein Weg, ja. Was sind meine Gefühle? Was sind meine Gedanken? Und es ist halt so, dass, glaube ich, ein Unterschied ist. Aber ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Es ist ja oft so, dass wir das Gefühl haben, mit so einer Panikattacke oder eine Angst kommt aus heiterem Himmel. Dann ist ja quasi die Angst so schnell da, dass wir denken, hö, ich habe doch an gar nichts gedacht. So, die kam ja sofort. Wie gehst du mit sowas um? Würdest du sagen, die kommt dann auch, weil man irgendwie in Anführungsstrichen getriggert, wobei ich glaube, psychologisch ist es nicht das richtige Wort, aber weil man an irgendwas erinnert worden ist. Wenn ich quasi so plötzlich schon Herzrasen habe, dass ich die Kurve nicht mehr so gut kriege in diesem Moment.
Also ich habe von vielen Menschen gehört, die davon berichtet haben, dass es eigentlich häufig schon vorher angefangen hat, dass wir bestimmte Dinge nicht wirklich tiefer verarbeiten und sich das aufgestaut hat. Das heißt, unser Kochtopf war die ganze Zeit schon auf einer guten Temperatur, schon fast kurz vorm Kochen und dann braucht es nur noch was Kleines, um den Rest zum Kochen zu bringen. Und man kann sich dann immer mal fragen, wenn man eine Panikstörung hat, wann fing das denn an? Wann nahm das denn den Anfang? Und gab es irgendwelche Events in meinem Leben, die das beeinflusst haben? Das ist häufig ganz, ganz spannend. Und viele finden da solche Events, wo wir uns schon diesen Gefühlen nicht gestellt haben. Und es kommt dann manchmal in anderer Form raus, an einer anderen Ecke, aber die Initialzündung gab es woanders. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ähnlich. Und deswegen passt es auch wieder so gut zu deinem Buch und zu dem, was du sagst, weil das genauso ist, wie du, ja, wie du gerade gesagt hast, dass es halt oft unterdrückte Gefühle sind, unterdrückte Wünsche, unterdrückte Bedürfnisse. Bei mir war das damals, also die Ängste hatte ich schon länger, sage ich mal, die schleppe ich schon mein ganzes Leben, habe ich die mit mir rumgeschleppt. Das Burnout kam dann erst 2016, wo ich dann endlich mal angefangen habe hinzugucken. Aber ich glaube, meine erste Panikattacke hatte ich so mit 20 und da war ich auch in so einer ungesunden Beziehung, sag ich mal. Die fand ich aber gar nicht so ungesund. Also ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Und ich glaube, dass das auch genau so im Nachhinein, bin ich ja auch nicht die Einzige, wo es dann so ist, so viel Ja gesagt und einfach irgendwie in so einer Art und Weise gelebt, wie es eigentlich nicht für mich richtig war und wie es sich eigentlich nicht richtig angefühlt hat. Und dann denkst du halt immer, ja, es ist doch eigentlich alles in Ordnung so. Und dann waren halt wirklich nur ein ganz kleines, ne, ein ganz kleiner Stress noch on top. Und dann ist halt dann oft so, dann geht der Deckel nach oben und dann hatte ich dann halt damals auch eine Panikattacke in der U-Bahn und dachte auch so, hä? Ich wusste doch gar nicht so genau, ne? War doch jetzt eigentlich gar nichts. Und wenn du dann näher hinguckst, so, dann war dann doch einiges nicht so ganz.
Ja, 100%, ne? Würdest du sagen, du hast eher so ein überangepasstes Muster gelernt, dass du wenig auf dich gehört hast und mehr bei den Gefühlen der anderen warst? Oder wie kam es dazu?
Ja, also ich glaube, durch meine Eltern, weil ich halt, glaube ich, sehr vielen Probleme mit reingezogen worden bin und auch so ein bisschen als, ich glaube, man nennt das in der Psychologie Parentifizierung so ein bisschen, ne? Also
Genau.
ich war dann immer die beste Freundin von meiner Mama und so ein bisschen Ratgeber von meinem Papa. Und ich glaube, das war halt eine Sache, dass ich da halt immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss richten und ich bin so ein bisschen verantwortlich. Eine Sache und was ich dann auch echt tatsächlich durch das Buch von der Stefanie Stahl fand ich, also was ich noch viel krasser fand, das Buch Jeder ist beziehungsfähig für mich als das andere Buch,
Heimatkind.
genau, was ja natürlich viel krasser in der Öffentlichkeit ist, weil das waren so viele Aha-Erkenntnisse für mich drin, gerade bei diesen Paarbeziehungen, Liebesbeziehungen, dass ich mir dachte, boah, krass.
Ja, also ich
Also
finde
das war für
beide,
mich.
ja. Interessant, dass du sagst, ich finde beide super krass. Also einmal das Heimatkind ist so das, finde ich, Grundwerk, um an seinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, ne? Und so ein Zuhause in sich selber zu finden. Bei jeder ist beziehungsfähig, deckst du halt so die Muster auch auf, die du gelernt hast und was so dein Prototyp von Beziehung ist. Und darum habe ich gerade gefragt, also was war dein Prototyp von Beziehung? Weil wir suchen uns Beziehungen nicht per Zufall. Wir finden nicht auf einmal diesen einen Typen total spannend und anziehend, sondern meistens ist es ein Muster, was wir früher gelernt haben. Und das heißt nicht immer, dass unsere Eltern uns schlecht behandelt haben, aber sie lehren uns halt implizit häufig ein bestimmtes Beziehungsmuster, das wir dann später aufsuchen. Das ist wie eine Kaulquappe, auch wenn sie in einem Teich geschlüpft ist, der nicht so gut war und der nicht so sauberes Wasser hat, wird sie dahin gehen und ihren Laich wieder dahinsetzen. Und so machen wir das als Menschen auch. Ja, und das ist ganz, ganz spannend, weil wir versuchen, A, das Gefühl von zu Hause wieder zu erzeugen und B, das aufzulösen, ne, in dieser Beziehung. Aber es gelingt uns meistens nicht in diesen ungesunden Beziehungsmustern, die wir uns dann suchen.
Also total krass. Das war für mich auch ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich immer Männer hatte, die ich nicht haben kann, so in der Richtung. Und ich dachte halt immer, ja, immer passiert mir das und immer gerate ich an diese Typen und alle anderen waren verheiratet und hatten Kinder und nur ich nicht, ne? Und ich dachte halt immer, und die mich dann wollten, da habe ich immer dann irgendwas gefunden, warum es jetzt irgendwie doch nicht passt, ne?
Eine
Und das war
Mogelpackung.
so Aha-Erlebnis für mich, weil ich dann echt dachte, sie hat es halt auch so geil beschrieben, dieses so, vielleicht ist er ja gar nicht dieser tolle, super Typ, für den du ihn hältst, so ein bisschen, also jetzt mal plakativ
Ja.
gesprochen, sondern vielleicht erinnert er dich einfach nur an zu Hause oder an, wie du es halt kennst und sonst war für mich so krass. Also da hat sich echt mega viel verändert und dann ist es natürlich nicht von heute auf morgen weg. So ein Beziehungsmuster, ja, aber es hat voll viel für mich verändert, weil ich halt zum ersten Mal wirklich auch mal ehrlich hingeschaut habe und auch mal mich selber in die Verantwortung genommen habe, so, weil du bist ja mit den Leuten zusammen. Und ich glaube, in einem Podcast sprichst du ja auch so ein bisschen über toxische Beziehungen, ne, in deinem.
Ja.
Mega spannend, weil es halt auch auf so viele Bereiche des Lebens, also dieses Liebesbeziehung macht ja so viel, hat ja so viel Raum auf unser Leben und so viel Einfluss. Also ich finde, es hat für mich mega viel verändert.
Ja, das Erste, was du genau gesagt hast, ist immer Bewusstsein, zu erkennen, ich lebe hier in einem Muster und da kommen wir wieder vielleicht auch zur Angst, ich habe auch Kontrolle mit meinem Verstand über dieses Muster. Das wird sich nicht vielleicht am Anfang gleich richtig anfühlen, so 100%, wenn ich mich mal auf einen Typen oder auf eine Frau einlasse, die mich will, weil da werden tausend Ängste hochkommen. Oh. Und die werden häufig auch in Form von, ey, irgendwie gefällt mir die Nase im Profil doch nicht. Die bewegt sich so komisch, wenn derjenige lacht. Ich habe das gar nicht gehört. Oder wenn er redet, dann sieht er aus, als ob er isst. Oder was auch immer einem dann einfällt, ne? Aber es ist meistens das, dass wir eigentlich nicht unserer viel tieferen Angst vor Ablehnung und dem begegnen wollen.
Total. Und vor allem ist es ja auch so, es macht ja auch gar nicht so viel Angst mit jemandem, der gar nicht so verfügbar ist. Weißt du, ich meine,
Nee.
es ist ja, das
Ja,
ist
ja.
ja, ist ja cool, so der kann mir ja gar nichts tun, in Anführungsstrichen. Und ich, das ist, und ich glaube, da muss man wirklich mal genau hingucken, sich wirklich mit viel mit persönlicher Weiterentwicklung auch beschäftigen, mit sich selbst und zu sehen, ich finde das eigentlich, also wenn man das natürlich jemandem sagt, der in so einer schlimmen Beziehung ist, ja, wenn du dem jetzt sagst, vielleicht willst du das auch, dann sagt er natürlich, nein, Gott, ich will das natürlich nicht. Und aber da wirklich mal genau hinzugucken und dann zu sehen, okay, vielleicht kann ich auch gar nicht mit Nähe umgehen und vielleicht ist Verlustangst und Bindungsangst, vielleicht ist das halt eine Münze. So. Nur mit zwei
Ja.
Seiten. Mega spannend.
100%. Ja. Bin ich voll bei dir.
Was die Leute mal super gerne mögen, wenn sie meinen Podcast hören, ist, dass halt oft was zum Mitmachen kommt. Ja, irgendwelche praktischen Übungen. In deinem Buch gibt es ja auch ein paar konkrete Übungen für so einen achtsamen Umgang mit Gefühlen. Vielleicht magst du da noch was mit uns teilen, wenn jetzt jemand zuhört und ja, hat so ein bisschen das Gefühl, er weiß vielleicht gar nicht mehr, was er selber will oder was er fühlt und ist zu sehr bei anderen.
Also ich empfehle immer, die Geschwindigkeit rauszunehmen, einzuchecken und einen Körperscan zu machen einfach mal. Also dieses Fühlen auf körperlicher Ebene kann man trainieren. Achtsamkeit ist eben auch ein Muskel, den man trainieren kann. Und je häufiger wir das machen, desto besser flext der Muskel. Das heißt, was ich mache, bevor ich morgens aufstehe, ist die Augen zumachen und einmal durch den Körper fahren. Das kann man sich vorstellen wie so ein Kopierer. Das Licht geht einmal durch den Körper und zu gucken, wie fühlt sich meine Stirn an, meine Nase, meine Gesichtspartie, mein Mund, mein Hals und dann Schultern bis hin zu den Fußspitzen. Und das kann 2, 3 Minuten gehen. Und am Anfang kommt einem das ein bisschen albern vor, aber das hilft total, um wieder diesen Zugang zum Körper zu haben und um innezuhalten in Momenten, wo ein Gefühl aufkommt und das nicht aufzustauen, bis die Panikattacke kommt. Das ist das eine. Das zweite ist, ein Emotionstagebuch zu führen, zu sagen, wie habe ich mich denn im Laufe des Tages gefühlt, in welcher Situation und auch mal zu gucken, was wollte mir mein Gefühl in der Situation sagen. Ne? Die Gefühle sind ja nicht umsonst da, weil sie einen irgendwie schaden wollen oder einfach nur da, um einen zu ärgern, sondern sie sind da, um einem eine Information aus der Vergangenheit zu überbringen. Hey, das kennst du schon aus deiner Kindheit und das erinnert mich daran, deswegen warne ich dich jetzt mal. Oder aus dem Hier und Jetzt. Und einfach mal zu gucken, was hat einen begleitet, ne? Man kann es auch extremer machen. Man kann sagen, was war das angenehmste Gefühl des Tages? Was war das unangenehmste Gefühl des Tages? Warum war das wichtig für mich in der Situation? Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Übung. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die haben, und ich glaube, das sind wir alle, so Gedanken, die immer mal wieder kommen, ne? Die einen irgendwie hindern daran, das Leben zu führen, was wir eigentlich führen wollen, die einen so ein bisschen runterziehen. Ne? Bei mir ist immer, du musst was leisten, um geliebt zu werden. Und jeder hat so seine eigenen Gedanken, die kommen. Bei mir kommt es auch nicht in Form, du musst was leisten, um geliebt zu werden, sondern willst du ja schon eine Pause gönnen? Hast du heute noch nicht genug gemacht, oder? Freundchen, also so nicht. Ne? Und diese Gedanken zu entkräftigen, weil die lösen ja dann auch immer ein Gefühl aus, ne? In Form von Unruhe, in Form von Scham, dass man sich irgendwie auf die Couch setzt, was auch immer es ist, aber diese Kraft rauszunehmen, weil die klicken jeden Tag durch den Kopf und wer steuert eigentlich unsere Gedanken? Sind wir das? Ich glaube, wir sind vielmehr das Bewusstsein, was unsere Gedanken wahrnehmen kann. Und dieses Bewusstsein können wir nutzen, indem wir zum Beispiel mal diesen Gedanken, den störenden, nehmen und den in unserer Lieblingsmelodie singen. Du musst was leisten, um geliebt zu werden. Und wir merken, was passiert mit dem Gedanken. Wir gewinnen einen Abstand zu ihm und er verliert die Kraft, unsere Gefühle zu formen. Und das ist so eine kleine Sache, die wir einfach machen können, die so viel Kraft am Ende hat und uns wieder zu dem bringt, was wir sind, unser Bewusstsein eben auch.
Was für mich auch so wichtig war, das Buch hast du wahrscheinlich auch gelesen, Eckhart Tolle,
Jetzt oder
das
eine neue Erde?
jetzt. Und es hat für mich auch so krass. Also das waren so echt so Bücher. Ich glaube, ich habe so 5 Stück, eben Stefanie Stahl mit dem Beziehungsfähig und Eckhart Tolle. Es war so auch für mich, boah, krass, ich bin gar nicht meine Gedanken. Es war
Weißt du,
echt so.
was krass ist? Steffi hat auch letztens Eckhart Tolle gelesen.
Jetzt erst, nee.
Vor gar nicht so langer Zeit.
Echt? Also
Ja,
fand
aber
sie auch
mag sie
gut.
auch. Ja, auf jeden Fall.
Also fand ich so krass. Es ist so einfach, aber ich dachte halt immer, jetzt mal um es krass zu sagen, den ganzen Bullshit, den ich mich über mich selber, also den ich mir erzähle, ich dachte immer, der ist halt wahr. Also ich habe gar nicht in Erwägung gezogen, ja, dass meine Gedanken und ich, dass die, dass es, dass ich da auch von oben drauf gucken kann. Also ich fand das allein schon, der ist okay, vielleicht stimmt es gar nicht. So allein schon, dass ich es nur in Erwägung ziehe, dass es nicht stimmen könnte, hat mir schon so, war ich schon so, boah, geil. Also das fand ich glaube, man muss an einem bestimmten Punkt in seinem Leben sein, um Eckhart Tolle zu verstehen. Also ich bekomme oft zurück, dass es so abstrakt ist oder dass die Leute das nicht so begreifen können. Aber ich fand das großartig. Also ich glaube, ich sage es fast in jeder Podcast-Folge, weil ich ihn so cool finde. Aber
Ja, also ich finde, er ist auf jeden Fall eine spannende Person. Was bei Eckhart Tolle finde ich, ist, er beschreibt ja eine ganz, ganz einfache Sache, die je mehr wir reingehen, komplexer und einfacher zugleich wird. Und das in Worte zu fassen, ist Königsdisziplin. Und das macht er sehr, sehr gut, finde ich. Und ich glaube, er lebt das auch. So ist
ja,
zumindest mein
das.
Eindruck. Das Management und alles da, um ihn herum soll seine Frau machen. Habe ich mal gehört. Weil du brauchst ja, ich meine, er hält ja ganz viele Vorträge und so, du brauchst ja irgendjemanden, der das Leben in der absoluten Vergeistigung für einen regelt oder in der absoluten Präsenz. Weil du eigentlich, wenn du genau das Leben lebst, was Eckhart Tolle irgendwie sagt, was da ist, dann würde er weiterhin auf dieser Parkbank sitzen, die er in jetzt beschreibt, ne? Dann würde er jetzt
Hat
keine
er, glaube ich, auch
Vorträge.
gesagt, ne? So mehr. Also was halt krass ist, natürlich ist es ein Zustand, der, also ich glaube, den sollte man jetzt nicht anstreben, weil das halt schon unwahrscheinlich ist, den zu erreichen. Also weiß ich nicht, glaube jeder von uns, es ist halt schon, wenn er da so sitzt, ne, und auch bei seinen Vorträgen mit seinem feinen Humor und so, also das ist halt wirklich ein outstanding Typ, so. Aber man kann ja verstehen, was er sagt und man kann es ja immer wieder im Alltag anwenden, ja, und einfach immer wieder was versuchen, ohne dass man jetzt wirklich komplett erleuchtet ist, weil ich glaube, ich glaube, du bist ja jetzt auch nicht erleuchtet. Also du bist halt auch noch ein Mensch, weißt du, wie wir halt alle und man kann da halt hinkommen, aber zu diesen 100%, ich glaube, das ist utopisch.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob es so erstrebenswert ist. Ich
Ja.
glaube, jeder Mensch hat immer wieder erhellende Momente, wo wir denken, ah krass, hier erfahre ich gerade was Neues über das Leben. Ne? So eine Kleinigkeit. Ich war letztens mit meiner Tochter und ich weiß nicht, ob du das bei Kindern kennst, die haben ja manchmal so Momente, wo sie aufschreien und sagen, guck. Und man denkt so, okay, irgendein Motorradfahrer hat sich lang gemacht und ist unter ein Auto geschlittert und hat seinen Kopf verloren oder sowas, ne? Irgendwas ganz Krasses ist passiert. Und dann zeigt sie irgendwie auf Blumen, die gerade aus der Erde sprießen, oder auf den Mond, wenn sie den Mond sieht, oder auf den ersten Stern am Abendhimmel. Und ich denke mir so, ja, okay, stimmt. Wie selten gucke ich mir das eigentlich an? Wie oft bin ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft und denke irgendwie, das und das müsste noch gemacht werden, aber wie selten bin ich im Leben, im Hier und Jetzt? Und da finde ich, ist Eckhart Tolle genauso eine Erinnerung wie unsere Kinder und die Menschen, die das eben mehr in ihrem Bewusstsein haben.
Also Kinder sind so und so, finde ich, der allergrößte Lehrer in so vielen Sachen. Auch so Gefühle, auch mit Gefühlen in die Richtung, dass die einfach so viel wahrnehmen, was nicht gesagt wird, so. sondern wie du dich fühlst. Und ich glaube, gerade mit dem Achtsamkeitsthema, kann mich auch noch an einen Moment erinnern, da habe ich mit meinem Sohn irgendeinen Tisch oder sowas aufgebaut für sein Zimmer. Und da war ich halt so im Moment und war so da bei ihm und war so unabgelenkt. Dann hat er auf einmal gesagt aus dem Nichts: Oh Mama, ich hab dich voll lieb. Und da kriege ich auch voll Gänsehaut. Das hat mich dann auch so berührt, weil die spüren das halt. Gell? Das ist so krass. Und ja, das ist echt, die haben halt da noch sehr feine Antennen für so Gefühle, für Sachen, die einfach nicht ausgesprochen werden.
Ja, total. Und ich meine, was ist eigentlich das Krasseste, was wir mit einem anderen Menschen haben können? Hey, zusammen mit dem Menschen im Flow-Erlebnis zu sein, so einen Tisch aufzubauen. Und Flow erzeugen wir auch immer dann, wenn wir mit dem anderen Menschen im Gefühl sind. Und wir denken mal, es muss nur das Gefühl des Glücks sein, der absoluten Freude. Aber Liebe per Definition ist für mich ganz persönlich, wenn wir das fühlen, was ein anderer Mensch fühlt, wenn wir das wahrnehmen können und wir es einfach sein lassen können, als das, was es ist gerade. Ne? Wir haben ja manchmal, wenn Menschen auf uns zukommen, die gerade traurig sind, das Bedürfnis, dass wir sie trösten müssen in Form von Ratschlägen. Ne? Erstmal irgendwie was sagen, damit die Menschen wissen, wie sie da schnellstmöglich wieder rauskommen. Und dann bekommt der Mensch, der gerade in Traurigkeit ist, irgendwie das Gefühl noch, ich bin nicht nur down gerade, sondern es ist nicht richtig, wie ich bin. Bekommt halt noch einen obendrauf. Und das Gegenteil ist für mich, mit Menschen zusammen im Regen zu sitzen und zu sagen, hey, ich merke das, was du gerade spürst, das kommt bei mir an und es resoniert mit mir. Oder wie auch immer man das in Worte packen will, muss jetzt nicht so esoterisch klingen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man mit diesem Menschen mitschwingt, weil das ist ja am Ende irgendwie das, worauf es ankommt. Das macht doch auch Beziehung aus.
Ich habe mal eine Ausbildung zur Familienbegleiterin gemacht und da ging es auch um schwerkranke Kinder. Und da haben wir auch ganz viel über Trauer gelernt. Und dann haben die damals auch zu uns gesagt, man darf die Trauer auch aushalten können, ohne dass man sie sofort wegmachen will von dem anderen. Also sich zurückhalten und einfach zu schweigen, war oft so dann der Tipp, dass man einfach da ist und mit denen gemeinsam schweigt, vielleicht eine Hand hält oder sich hinsetzt und halt nicht gleich um die Ecke kommt mit, ja, aber morgen ist es doch bestimmt schon wieder ganz anders und es wird alles wieder, sondern einfach diese Trauer aushalten. Und ich glaube, dass oft wieder dieses Problem auch wieder da schließt sich der Kreis wieder, dass wir eigentlich das Problem auch haben, das zu fühlen. Also, dass wir das nicht wollen, wenn jemand kommt und traurig ist und dann, oh, dann fühlt man so mit und denkt sich, oh nee, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Und eigentlich du selber das nicht mitfühlst, sondern dann gleich um die Ecke kommst mit, ach, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm. So. Und dass das halt auch ja, schwierig ist und man das auch lernen muss wahrscheinlich am Ende.
Es geht gar nicht um den anderen, sondern es geht um uns dann ganz häufig. Bin ich voll bei dir, sehe ich auch so. Ich merke das immer, wenn ich so psychologische Gespräche mit Menschen habe und wir kommen an ein Thema, wo es auf einmal so ist, als ob die Schleusentore aufgehen und alles rausfließt, ne? Dass das nicht nur bei den Menschen dann so ist, sondern dass ich merke, dass es so ist, als ob wir gemeinsam die Nadel halten in so einem prall gefüllten Wasserballon und einmal reinstechen und es fließt dann nicht nur aus den Leuten raus, sondern auch aus mir. Und früher hätte ich gesagt, als der Psychologe darf ich da nicht mit reingehen. Heute würde ich sagen, das fließt genauso aus mir ab in dem Moment wie aus der Person und das ist auch völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall. Ja, bevor wir zur letzten Frage kommen, ich stelle immer so ein bisschen dieselbe Frage. Ich verlinke auf jeden Fall euch das Buch vom Lukas in den Shownotes. Ich verlinke dich auch auf Instagram und auf deiner Website, dann finden die Leute auf jeden Fall zu dir. Ich glaube, viele werden sich das Buch holen, weil das, glaube ich, Gefühle ein riesengroßes Thema ist, auch bei mir in der Community. Die letzte Frage, die ich immer stelle: Was hat dich denn in den letzten Wochen, Tagen, Monaten besonders inspiriert, was du vielleicht weitergeben willst? Also das könnte jetzt eine Serie sein, ein Film, ein Buch, ein Gespräch, eine Begegnung, irgendein schönes Erlebnis, also irgendwas, was dir jetzt auch sofort vielleicht in den Kopf kommt. Was war besonders schön?
Erstmal dieses Gespräch natürlich. Und auch ein Urlaub, den ich gerade gemacht habe. Da war ich Splitboarden in Norwegen. Das ist so ein Snowboard, was so geteilt ist. Und dann klickt man es zusammen, stapft man so den Berg hoch, 350 Kilometer hinterm nördlichen Polarkreis. Und es war absolut kalt. Ich war mit ein paar Kumpels segeln. Wir haben gar nicht so viel geredet, aber wir waren da draußen in der Natur. Und es war so viel Stille und so viel Platz für das, was so in mir ist. War auf jeden Fall krass. Also so krass, dass es einer der stillsten und ruhigsten Urlaube war, den ich je gemacht habe. Und einer der, wo ich wirklich gut zu mir gekommen bin. Und das Krasse danach war, ich hatte dann gleich wieder eine volle Arbeitswoche. Und es war so, als ob ich erstmal wieder ankommen musste, richtig, und da reinkommen musste, um das Tempo wieder aufzunehmen. So wie so ein Zug, der zu schnell an mir vorbeifährt. Es war richtig, richtig angenehm dort. Richtig schön.
Voll schön. Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr
Ja.
gefreut.
Danke auch an dich. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das war das wundervolle Interview mit dem Lukas. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Du hast einige Aha-Erlebnisse bekommen, wie du vielleicht besser mit Gefühlen umgehen kannst. Es lohnt sich so sehr, auf sich selbst besser Acht zu geben, sich selbst besser kennenzulernen, seine Gefühle wahrzunehmen. Und ich denke, diese Podcast-Folge hat dir ein paar Inspirationen dazu gegeben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich unglaublich, wenn du mich abonnierst. Es geht bei iTunes, es geht bei Spotify, da kannst du auf diese Glocke drücken. Ich freue mich unglaublich, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mich bei iTunes mit 5 Sternen bewertest, mir vielleicht 2, 3 Sätze dazu schreibst oder bei Spotify geht das mittlerweile auch. Und ja, damit hilfst du mir einfach so sehr, den Podcast bekannter zu machen und du bekommst auf jeden Fall sofort eine Info, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis ganz bald, deine Christina.